Ah ja, was wir ein bisschen anders machen als normalerweise ist, es passiert nicht gleich die Vorstellungsrunde von dir, sondern wir fangen gleich mit einem Fachthema an, wo du erzählen kannst. Danach kommt die Vorstellungsrunde.
Damit ich warm werde.
Genau. So. Martin, Drohnen sind ja aktuell in aller Munde, aber es gibt ganz unterschiedliche Einsatzgebiete, von Defense über Industrie. Viele kennen es aus dem Creator-Bereich. Erzähl doch mal ein bisschen, was sind deine Alltagsthemen im Drohnenumfeld?
Die Alltagsthemen für uns im Drohnenumfeld beginnen dort, wo es für den Creator meistens schwierig wird. Das heißt, sobald der Einsatz skalierbar sein sollte, außerhalb der Sichtweite des Fernpiloten, Beyond Visual Line of Sight, BVLOS, sobald es größere Drohnen sind, keine Consumer-Drohnen, sobald es repetitiver Einsatz nach höheren Standards ist auf Firmengelände für Industriekunden, dort beginnt es für uns eigentlich dann spannend zu werden. Und das sind die Themen, die uns tagtäglich beschäftigen. Mhm. Das beginnt bei der Auswahl des richtigen Luftfahrzeuges. Das Schöne ist, sobald man industriell Drohnen betreibt, kann man auch auf Drohnen zurückgreifen, die nicht nach der EU-Drohnenverordnung ein Class Identification Label haben. Das heißt, die gemäß der Verordnung 2019/945 zugelassen sind, in der offenen Kategorie betrieben zu werden. Das sind dann schlagartig Drohnen aus anderen Märkten mit anderen Performance-Charakteristiken, andere Bauarten. In der speziellen Kategorie, die unser Steckenpferd ist, außerhalb der Sichtweite über 25 Kilo, kann man selbst entwickeln. Man könnte sogar selber Drohnen bauen und die dann nach Durchlaufen gewisser Prüfschritte im Rahmen der Betriebsgenehmigung auch einsetzen. Mhm. Das heißt, die Auswahl des Luftfahrzeuges beginnt bei uns und das ist eine Problemstellung, die eigentlich wiederkehrend auftritt, weil, so wie du es angesprochen hast, die Innovationsschritte, die Iterationsschritte bei Drohnen so schnell sind und vor allem beschleunigt durch die militärische Rüstung und die Spillovers, die sich für den Zivilmarkt ergeben, fast nicht mehr überblickbar sind.
Ist es dann bei euch in den Projekten, die ihr habt, eher der Großteil mal auch mit dem Kunden überhaupt den Use Case durchzubesprechen oder wissen die Kunden inzwischen sehr genau, was sie wollen?
Grundsätzlich ja, weil man hat projektbasiert ja dann Menschen, die Verantwortung tragen in ihrem Segment. Es ist selten der Geschäftsführer auf der Ebene, wo wir uns bewegen, der eine Drohne für alle seine Probleme haben möchte. Das wird es auch nicht geben, so die eierlegende Wollmilchsau. Sondern man hat dann zum Beispiel den Sicherheitsbeauftragten des Konzerns. Und dessen Use Case ist klar umrissen, er muss für Sicherheit sorgen innerhalb seiner Liegenschaften. Und dann nähern wir uns ja sehr stark aus dem Use Case und vor allem auch dem Business Case. Das ist eine unserer Stärken, dass wir nicht projektbasiert dann auf große Investitionskapitale zurückgreifen müssen oder Förderungen beantragen müssen, sondern dass es im Regelbetrieb dann auch leistbar ist. Wenn man jetzt das Thema Sicherheit gegenüberstellt, wo preislich natürlich immer die Frage ist, ist die Drohne teurer oder günstiger wie der Mensch? Wenn man grob über den Daumen rechnet gegenüberstellt, wenn ich jetzt meine Liegenschaft bestreifen lassen würde, zweimal in der Nacht von einem österreichischen Sicherheitsdienst, dann kostet es mich im Monat so 2.000 bis 3.000 Euro. Wenn die Drohne in der Anschaffung schon 500.000 kosten würde, dann wird der Business Case auch nicht positiv sein. Und da muss man schon entsprechend Know-how haben, welche Drohnen gibt es kostengünstig auch am Markt mit entsprechenden Performance-Charakteristiken, die den Use Case dann auch erfüllen. Mhm. Und aus diesen beiden Sichtweisen nähern wir uns eigentlich meistens dann über die betriebliche Herausforderung. Ich komme selber aus dem Militär und aus der Luftfahrt und entsprechend passen wir das Betriebskonzept dann an den Kunden und an den Anwendungsfall und auch an die Drohne an. Und durch das Know-how der Luftfahrt, wo ich auch in Risk- und Hazard Identification Programmen entsprechend geschult bin, gießen wir diese Betriebskonzepte dann immer auch in ein entsprechendes Monitoring durch Compliance Monitoring oder Safety Management Systeme. Das heißt, diese fortlaufende Kultivierung des Betriebskonzeptes, des Betriebes und der Drohne, die man ausgewählt hat, das ist ja eigentlich das, wo man hin möchte. Weil jeder Betrieb, mit dem wir arbeiten, der hochgradig professionell arbeitet, hat ein Qualitätsmanagement. Und da bleibt ein Handbuch nicht für ein Jahr unberührt. Und auch die Genehmigung bei der Ausdruckkontrolle dafür nicht ein Jahr unberührt. Ja. Es wird sich immer was tun. Es werden immer kleine Dinge passieren, auf die man draufkommt, die effizienter gestaltet werden könnten, damit man große Dinge, die passieren können, hintanstellt.
Finde ich wahnsinnig gut. Eben, das ist ja aus der Luftfahrt heraus dieses Thema, dass man sich permanent weiterentwickelt, jedes Thema aufnimmt, bespricht, um zukünftige Fehler zu vermeiden. Kannst du uns ein bisschen Beispiele geben? Was sind typische Use Cases, die ihr für eure Kunden fliegt? Ihr seid natürlich, wir sind in Österreich, Zustellung, also Cargo ist großes Thema wahrscheinlich, aber wir haben Seilbahnen, wir haben Energieanbieter. Wofür werden Drohnen aktuell genutzt?
Also Drohnen sind ja in aller Munde. Ich kann jetzt nur auf Beispiele zurückgreifen, die tatsächlich auch durchführen mit dem Unternehmen. Und wenn man jetzt ganz am Ende des Spektrums Full-Service-Betrieb jetzt zum Beispiel sich ansieht, wo wir mit Laserscans und RGB-Kameras entlang von Gleisinfrastruktur fliegen. Das ganze BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, mit einem Riegelwuchs 120 Laserscanner und einer Phase-One-Kamera, also wirklich Creme de la Creme Sensorik, die es gibt. Und wir fliegen da Abschnitte von jeweils 20 Kilometern, das sind immer so knapp 40-Minuten-Flüge, in beiden Richtungen werden da Laserdaten und RGB-Daten aufgenommen, die Bahninfrastruktur inventarisiert und Schaddokumentationen machen kann. Das geht von der Änderungsdetektion von Mastenschiefständen über zu tief durchhängende Oberleitungen bis hin zu Vegetationskontrolle entlang des Fahrweges. Mhm. Und das Schöne bei den Drohnen ist, dass man dieses Bild mit Ground Penetrating Radar von Stoppwegen, von Laserscanner auf Messwegen, von Live-Video-Bildern auf Triebwegen ergänzen kann um die Vogelperspektive. Das heißt, alles, was der Zug nicht sieht, sieht die Drohne hinter der Lärmschutzwand. Den Kanaldeckel, den Baum, der schon nah in den sogenannten Lichtraum ragt. Also das ist ein Anwendungsfall, der mir besonders am Herzen liegt und der tatsächlich kosteneffektiv und nachhaltig ist, weil seitens der Bahninfrastrukturbetreiber hat man zwei Vorteile, eigentlich drei. Die Datenlage verbessert sich, es gab diese Daten vorher noch nicht. Wie macht man es bisher? Es werden diese Gleise begangen und nur augenscheinlich dokumentiert, was quasi nicht passt. Aber tatsächlich versteckte Mängel zu erkennen, Vergleiche zu machen von verschiedenen Zeiträumen, das wird jetzt ermöglicht. Und das Schöne ist auch, wenn ich das Gleis und den Gleisbahnbereich nicht betrete, ich muss das Gleis nicht sperren.
Ja.
Das heißt, drei Faktoren, die unheimlich Painpoints triggern seitens der Bahninfrastrukturbetreiber: Fachkräftemangel, Ökologisierung, Digitalisierung, Effizienzsteigerung.
Hochspannend.
Ja. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall im Full-Service-Segment. Wenn man jetzt bei Betriebsgenehmigungen zum Beispiel bleibt, das auch bei uns ein Portfoliostück ist, wäre es zum Beispiel jetzt für die Verbundtochterverfahren Umweltmanagement GmbH, die an hochalpinen Speicherkraftwerken John-in-a-Box-Lösungen implementiert, hat letztes Jahr schon und jetzt auf alle Speicherkraftwerke ausrollt. Und dort ist der Anwendungsfall auch wieder sehr spannend. Man misst in den Wintermonaten die Schneedecke und die Höhe der Schneedecke, mixt diese Daten mit Wetter- und Prognosedaten und versucht den Schneedeckenaufbau zu eruieren, um zu errechnen bei Schneespelze im Frühjahr, wie viel Potenzial an Wasser wird in den Speichersee nachrinnen. Und die Idee ist die, ich kann dann im Winter den Speichersee absenken bis zu einem Level und Strom erzeugen in spitzen Stromzeiten und weiß, er wird im Frühjahr wieder voll gefüllt werden. Das Schlimmste, was passieren kann uns aus Österreich, ist, dass wir im Frühjahr Wasser ungenutzt, ohne Strom erzeugen, ablassen muss aus dem Speichersee. Und das geht richtig ins Geld. Und wenn man dann entsprechende Drohnentechnologie und Auswertetechnologie hat und die Betriebsgenehmigung durch uns und das Betriebskonzept durch uns eben erstellt hat, dann ist das ein schöner, wirklich Business Case. Und dann hilft es nicht nur der Verbundgruppe, besser zu wirtschaften, sondern tatsächlich ist für ganz Österreich ein schöner Mehrwert.
Das ist ein wahnsinnig spannender Anwendungsbereich, an den ich persönlich gar nicht gedacht hätte, dass man dafür Drohnen nutzen kann. Aber mit natürlich neuer Sensorik, mit Kombination externer Datenquellen, Wetterdaten etc. Eine wunderbare Datengrundlage.
Ja, ich hätte den Anwendungsfall auch nicht erfinden können. Das braucht ja Experten in der Verantwortung, die dafür Sorge tragen müssen, dass das nicht passiert.
Ja.
Und gerade bei der Verfahren Umweltmanagement ist da unheimliche Innovationskraft da, die sich über die gesamte Verbundgruppe auch erstreckt. Und tatsächlich werde ich tagtäglich mit neuen Anwendungsfällen konfrontiert, die ich mir nicht erträumen hätte lassen. Und die Anforderung ist dann eigentlich an uns, das entsprechend in ein Geschäfts- und Betriebsmodell zu gießen. Mhm. Rein technisch ist sehr vieles möglich, betrieblich auch schon sehr viel, von urbaner Kraftwerkinspektion bis zu Cargo-Deliveries mit 55 Kilo Drohnen für einen Logistikpartner. Also bin selber immer wieder überrascht, was dann als alles tatsächlich an mich herangetragen wird und unser Team.
Aber das ist doch das Schöne, wenn die Kunden mit so kreativen Notwendigkeiten zu dir kommen und ihr dann als Experten sagen könnt, bekommen wir hin oder bekommen wir vielleicht mit einer kleinen Abwandlung hin. Ich glaube, das macht es ja spannend, auch selbstständig zu sein.
Absolut. Es ist kaum jemand in diesem Spannungsverhältnis wie wir, von bestehenden Lösungen einfach Drohnen zu ergänzen, aber auch mit Drohnen ganz neue Lösungen zu finden für Probleme, die man jetzt noch nicht einmal im Entferntesten identifiziert hat.
Bevor wir auf das gleich weiter eingehen, bitte stell du dich doch mal ganz kurz den Zuseherinnen vor. Was ist dein Hintergrund? Wie bist du auch zum Thema Drohnen überhaupt gekommen?
Ja, mein Name ist Martin Held. Ich bin gebürtiger Salzburger, Baujahr 87, verheiratet, Vater von zwei wunderbaren Töchtern und Gründer und Geschäftsführer der Hero.ero GmbH. Nach der Schule, Gymnasium, bin ich eingerückt beim Bundesheer. Und nachdem mein Vater auch Offizier war, war er dann natürlich in gewisser Weise vorbelastet und bin dann über 11 Jahre als Unteroffizier beim Bundesheer geblieben. Die meiste Zeit davon in Wiener Neustadt beim Jagdkommando in der ersten Kompanie. Und bin 2017 dann abgerüstet, um wieder meinen Lebensmittelpunkt nach Salzburg zu verlegen. Und habe dann über eine Militärberufsförderung 3 Jahre mich bilden dürfen. Also das Privileg erwirtschaftet man sich durch das Dienstverhältnis, in dem ich war. Das heißt, pro 3 Jahre Militärperson auf Zeit konnte ich 1 Jahr in meine Reintegration in die Zivilwirtschaft investieren und habe diese auch gut genutzt. Ich hatte damals schon zu aktiver Zeit mein Bachelorstudium in Politikwissenschaft beendet, habe dann in der Zeit das Masterstudium forciert in Salzburg und auch eine Linienpilotenausbildung, ATPL, ab Initio gemacht. Vom Fußgänger zum Linienpiloten hat es dann circa 14 Monate gedauert. Leider war zu der Zeit dann Corona. Das heißt, entsprechend war die Marktlage für junge Einsteiger sehr schwierig. War auch familiär für mich damals auch ein No-Go, zu weit sich von zu Hause zu entfernen. Ich war ja lange genug beim Militär und bin viel unterwegs gewesen. Entsprechend war der Markt für mich als Bediensteter zwischen Wien, München und Salzburg und Innsbruck vielleicht. Und da war halt damals einfach nichts verfügbar. Mhm. Und bin dann über militärische Netzwerke relativ schnell fündig geworden und konnte dann in einem neu gegründeten Start-up, im schlimmsten aller Sinne, wie man dann später feststellen wird, Fuß fassen, das sich dem Thema Drohne gewidmet hat.
Mhm.
Und dort war eigentlich die perfekte Symbiose meines bisherigen Lebens. Das heißt, dieser militärische Background, eine gewisse Strukturiertheit, taktisches Know-how, strategische Überlegungen und Luftfahrt, ein bisschen gepaart mit Recht und Politikwissenschaft, wo wir gemeinsam mit diesem Gründerteam dann damals Drohnendienstleistungen angeboten haben. Der USP damals wäre gewesen, dass diese Daten dann auch Blockchain verschlüsselt an den Kunden übermittelt werden. Das war so damals der Trend. Und dort habe ich dann das erste Mal das EU-Drohnenregulativ kennengelernt, die Welt der Drohnen inhaliert von der Pike auf und bin dann dort bis im Oktober 23 auch geblieben. Und damals war ich schon junger Familienvater, meine Frau mit dem zweiten Kind schwanger. Und es war absehbar, dass die Reise dieses Unternehmens zu Ende geht und habe dann selbst gegründet. Ich habe Fehler identifiziert im Unternehmen, die man nicht hätte machen sollen. Mhm. und habe das Geschäftsmodell etwas überarbeitet und dann mich mit der Firma Hero.ero GmbH selber versucht und seit 2,5 Jahren erfolgreich weiter kultiviert.
Ich meine, ist ja ein großer Schritt aus dem Angestelltenverhältnis, vor allem wenn man davor im öffentlichen Dienst war, jetzt in die Selbstständigkeit. Als Unternehmer, wo man nicht nur für sich selber Verantwortung hat, sondern Familie, Mitarbeiter. Wie geht es dir damit oder wie war es vor allem in den ersten Monaten?
Na, es war ja eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Es war eine Notgründung. Die Alternativen waren tatsächlich wenig. Es gab damals keine weiteren Jobs als Angestellter in dem Bereich, wo ich jetzt war, von Betriebsgenehmigungen wirklich selber fliegen. Da war damals der Markt eigentlich sehr, sehr gering. Mhm. Und tatsächlich war bei uns die Situation auch viel schlimmer, weil ich hatte auch im Familien- oder Freundeskreis keine Role Models. Das heißt, ich wusste nicht, wie unternehmerisches Handeln funktioniert oder hatte keinen Blueprint, außer das, was ich erlebt habe aus Angestellten-Sicht. Und entsprechend ist es schon schwierig und es ist auch nach wie vor, dass man wirklich Verantwortung trägt über sein eigenes wirtschaftliches Fortbringen hinweg. Aber vielleicht war das gerade die Stärke, weil man ja als Angestellter, so blöd das klingt, zu wirtschaften gelernt hat mit dem Einkommen, das man hat. Mhm. Und wenn man mal auf die andere Seite wechselt, sieht man ja auch tatsächlich, und das erleben ja aktuell auch viele in der wirtschaftlichen Lage, dass diese vermeintliche Sicherheit, wo angestellt zu sein, noch viel volatiler ist, als tatsächlich zu wissen, wie die wirtschaftlichen Kennzahlen sich entwickeln. Das heißt, eigentlich ist ja eine Erleichterung mentaler Natur, weil ich die Geschicke selbst leiten kann und Prognosen erstellen kann und weiß, wie die wirtschaftliche Entwicklung zumindest auch als junger Unternehmer auf die nächsten Monate sich darstellt. Insofern habe ich es nie bereut und man wächst da auch rein. Und auch wenn ich jetzt rekrutiere, mittlerweile die 6. Mitarbeiterin, gehe ich immer nach dem Credo, man kann alles lernen. Sobald man Leidenschaft entwickelt und eine Passion an den Tag legt, wird das andere sich fügen. Und das war bis jetzt immer so.
Absolut. Glaubst du, hat es dir geholfen, dass du im öffentlichen Dienst natürlich auch für ein Team oder mit einem Team gearbeitet hast, dass du hier auch Führungserfahrungen gesammelt hast? Ist das etwas, was man mitnehmen kann in die zivile Welt?
Doch. Führungserfahrung im Punkto akademische Führungserfahrung, das heißt, ich bin Absolvent der Heeresunteroffiziersakademie. Ich war aber nie Teamkommandant. Ich war Teil eines Teams. Ich habe Führungspersönlichkeiten gesehen und konnte mir da eine Scheibe abschneiden. Ja. Gepaart eben, sage ich mal, mit dem Know-how, wie es gehen sollte, war das unheimlich wertvoll. Mhm. Ich würde aber auch sagen, dass das Beamtentum, in dem ich war, jetzt beim Militär per se, im Unterschied zum Magistrat irgendeiner Stadt oder auch im Unterschied zum BMLV generell auch noch ein ganz anderes Gefüge war, wo wirklich der Fokus auf diese Teameinheit noch viel ausgeprägter ist, wo man zu sechst eben speziell funktionieren muss und eine besondere Harmonie auch an den Tag legen muss, die über Beamten, Kollegen, Kameradschaft eigentlich hinausgeht tatsächlich.
Absolut. Lass uns ein bisschen noch natürlich auf deine Branche eingehen. Drohnen, gerade im internationalen Umfeld, heiß diskutiert. Wir erleben gerade live, dass in den USA DJI, einer der größten Drohnenhersteller, nicht mehr verfügbar wird oder den Verkauf einstellt. Wie entwickelt sich gerade generell die Branche, wenn wir vergleichen Amerika, Asien, Europa?
Ja, man ist ja nicht entkoppelt von der generellen globalen Lage. Was wir ja auf einer Metaebene sehen, ist die Umkehr der Globalisierung. Also wer hätte das vor einigen Jahren gedacht, dass man tatsächlich in Länder nicht mehr reisen kann auf diesem Globus, dass Produkte nicht mehr verfügbar wären in dieser Welt. Und dieser Wirtschaftsprotektionismus und Sanktionierung von Importgütern wurde schon lange nicht mehr gemacht. Was sie da, ich habe Wirtschaft nicht studiert, aber was sie aus Kundensicht ändert, der Markt wird kleiner. Ja. Es etabliert sich ein Oligopol. Ob das immer zum Besten ist für diese abgekapselte Wirtschaft, wird sich weisen. Grundsätzlich kenne ich amerikanische Drohnen auch. Wir haben auch schon amerikanische Drohnenprojekt basiert betrieben und verkauft. Es ist aber tatsächlich so, wenn man den Business Case wieder zu Rande zieht, dass Preis-Leistung der chinesischen Produkte und vor allem von DJI aktuell unschlagbar sind. Das heißt, wir haben jetzt DJI Dock 2, den Vorgänger des Dock 3, Drone-in-a-Box-Solution, schon seit Marktstart durchgehend bei Kunden im Einsatz, ohne gröbere Zwischenfälle. Also die Reife der Produkte und auch das technische Know-how in der Entwicklung, das dahinter steckt, ist schon enorm. Grundsätzlich bin ich auch kein Skeptiker chinesischen Produkten gegenüber. Im Gegenteil, für mich als Vermittler und Betreiber von DJI-Drohnen in Europa ist es ja so, dass der Wegfall des amerikanischen Marktes oder die Gefahr dessen den europäischen Markt attraktiver macht. Das heißt, der Support und entsprechend auch der Fokus von DJI in Europa ist schon spürbar. Nehmen wir zum Beispiel das DJI Dock 3, das in der Regel cloudbasiert gesteuert wird. Das heißt, der Kunde oder wir sitzen in unserem Leitstand und über einen cloudbasierten Service verbinden wir uns zur Drohne. Diese Cloud-Services waren bis vor kurzem noch nicht in Europa gehostet. Und man hat hier schon erkannt bei DJI, dass hier Vorbehalte gibt, dass es neue Regulatorien gibt, kritische Infrastruktur, die besonderen Regularien unterliegt, NIS 2, und hat hier einen Standard mit demselben Standard Cloud-Service in Frankfurt etabliert. Das heißt, es wird jetzt alles in Europa gehostet von zertifizierten Cloud-Services. Und das allein schon ist ein Zugeständnis und ein Zugewinn an Sicherheit und Erwartungshaltung und zeigt eigentlich, dass diese bilaterale europäisch-chinesische Allianz, zumindest in Wirtschaftsfragen, sich nach wie vor als solide darstellt. Auch was Verfügbarkeit von Produkten ist und Kommunikation, ist China für uns bislang ein verlässlicher Partner gewesen. Das kann sich natürlich ändern.
Ist wahnsinnig gut zu hören, weil gerade im Industriebereich natürlich Ersatzteile lieferbar sein müssen. Ich muss auch dementsprechend natürlich schauen, dass eine gewisse Qualitätsanmutung da ist, die man vielleicht in Service-Leveln auch mit dem Kunden vereinbart. Ohne dem könnt ihr als verlässlicher Partner ja nicht agieren.
Absolut. Und wir sind ja nicht Produzent oder OEM. Aber wenn ich jetzt einen Drohnenproduktivbetrieb hätte, wenn ich eine Manufaktur hätte, beginnt die Reise noch bei den Bauteilen und noch davor bei seltenen Erden. Ja. Das heißt, in Amerika wird man sich ja anschauen, wenn man vieles hier nicht national oder am Kontinent rausheben kann an seltenen Metallen, ergeben sich dann Abhängigkeiten, die ja ganz früher noch quasi sich manifestieren. Das wird eine spannende Reise sein und tatsächlich zumindest im Nicht-Defense-Segment, und es beginnt bei Law Enforcement und Behörden, bei jedem Sheriff-Büro, die DJI-Drohnen bislang eingesetzt haben, weil es immer ja auch sehr regional entschieden wird in den Sheriff-Departments, beginnt sich hier schon Widerstand zu regen. Weil die sitzen nicht im Defense-Gremium, die wirtschaften nicht an der Wertschöpfungskette jetzt in diesem Defense-Bereich mit. Das heißt, die sind ja Endkunden und die bekommen zum teureren Preis schlechtere Qualität.
Genau. Ich glaube, da wird sich der Markt enorm wandeln auch. Lass uns wieder zurück nach Österreich gehen. Wie ja auch bei mir, wir haben es im Vorgespräch kurz besprochen, sind immer noch viele falsche Informationen in den Köpfen. Wie schwierig, wie aufwendig ist es, Drohnenzustellung, Drohnenservices anzubieten? Gib doch da mal bitte einen Überblick. Was hat sich in den letzten Jahren getan? Was ist tatsächlich möglich?
Also möglich ist tatsächlich mehr, als man denkt. Ein Projekt verunmöglichen tut meistens nicht mehr die Technik, auch nicht mehr das Regulativ, sind dann meistens die Business Case Perspektiven. Und was man auch nicht unterschätzen darf, sei es jetzt innerbetrieblich oder in der Außenwahrnehmung, ist eine Gefahr, die es immer gibt, das ist Public Acceptance. Tatsächlich hier jetzt zum Beispiel in Österreich, wie es in London zum Beispiel stattfindet oder in Texas, wirklich Grocery Deliveries zum Customer, also dass du deine Muffins in den Vorgarten bekommst, ich glaube, da wären sehr viele Vorbehalte hier in Österreich da. Also ob es diese Technologie bei uns, auch wenn es rechtlich tatsächlich möglich ist, und technisch umsetzbar ist, sich in den Köpfen einstellen wird, das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Und der andere Aspekt ist ja der Business Case. Diese Drone Deliveries nach Hause, die werden alle sehr stark subventioniert, entweder von Walmart oder von Google, die halt sich das was leisten wollen, und das sind halt dann Abschreibposten. Aber tatsächlich kostendeckend ist das gar nicht möglich. Im Gegenzug, diese Middle Mile, die Verbindung von Cargo-Standorten oder der Transport von kritischen Gütern wie Ersatzteile bei Bandstillständen oder medizinischer Transport, das ist durchaus was, was jetzt schon kostendeckend möglich ist, wo aber nicht der Muffin um 1,50 Euro sich rechnen wird. Und da haben wir auch einen Partner, einen langjährigen Partner und Bestandskunden, Rainier Cargo GmbH, der jetzt aus dem Stealth-Modus sich langsam Richtung Marktpräsenz auch zeigt, wo wir Cargo-Deliveries auch ermöglichen und das mit begleiten und gestalten, das Betriebskonzept.
Sehr, sehr, sehr spannend. Du hast jetzt gerade auch medizinische Thematik angesprochen. Ich glaube, der Use Case, speziell wenn es darum geht, in kürzester Zeit an abgelegene Orte auch gewisse Produkte zu bringen, um Notfälle zu beseitigen, glaube auch hier ist ja die Stärke der Drohne, oder?
Absolut, ja. An mich wurde auch einmal ein Projekt angetragen, wo es tatsächlich um Gefrierschnitttransport in Richtung Pathologien geht. Ich wollte das hier dann mal in Salzburg austesten, was da entsprechend der Bedarf ist. Und am Ende des Tages ist tatsächlich hier in Österreich die Versorgungslage so gut, dass da gar kein Bedarf gibt und auch der technologische Fortschritt in der Medizin voranschreitet. Mhm. Das Beispiel, um das gegangen ist, wo ich auch einen Workshop gemacht habe mit dem Tauernklinikum im Zell am See, ist, dass in Zell am See ein Gefrierschnitt in die Pathologie nach Schwarzach geliefert werden müsste. Mhm. Jetzt ist aber bei uns kein Tal so entlegen, dass man mit dem Auto nicht hinkäme. Und was man beim Tauernklinikum gemacht hat, es gab jetzt eine Technologie, dass man diesen Gefrierschnitt verdampft und dann durch eine Spektralanalyse nur die Daten nach Schwarzach schickt. Somit ist der Bedarf schon nicht mehr da. Ja. Medizinischer Transport ist vor allem in ruralen Gegenden oder wo es Archipele gibt, Inseln, auch im afrikanischen Raum noch Thema, wo das dann entsprechend schneller und günstiger auch geht. Tatsächlich hier in Österreich ist mir der Bedarf noch nicht ganz klar.
Okay. Ich glaube, es gab vor, das ist glaube ich viele Jahre her, hat der Alpenverein einmal, glaube ich, die Idee gehabt, Defi oder ähnliches in Notfallsituationen auf den Berg zu bringen, wo halt mein Verständnis damals war, ich finde die Idee wahnsinnig gut und toll, aber du bist halt gerade in den alpinen Raum sehr den Wetterkapriolen auch unterlegen und auch Drohnen haben hier gewisse Vorgaben, welche Windbedingungen, welche Wetterbedingungen ja möglich sind zum Fliegen, oder?
Es ist jetzt ein schmaler Grat, weil hier hat man tatsächlich mit Drohnen erstmal philosophisch die Wahl, opfere ich die Drohne oder gehe ich den potenziellen Absturz einer Drohne unbemannt, nehme ich das in Kauf, um Menschenleben zu retten. Mhm. Im Regelbetrieb, im industriellen Einsatz ist das natürlich ein No-Go. Militärisch ist diese Abwägung immer gegeben. Und wenn man jetzt diesen Use Case sich anschaut, einen Defibrillator jetzt schnell irgendwo inalpin zuzustellen, kann man sich auch die Frage stellen, darf ich Herstellervorgaben bei Windgeschwindigkeiten, darf ich durch gefrierenden Nebel fliegen oder darf ich tatsächlich das versuchen? Mhm. Das wäre ein Austausch, den man mit den zuständigen Behörden führen müsste, um diesen Use Case tatsächlich vielleicht mal zu erproben. Weil die Drohne per se ist natürlich, so wie jedes Luftfahrzeug, den atmosphärischen und klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Und wenn man jetzt so Drohnen wie hier, die Matrice 4-Dock-Drohne zum Beispiel, sich anschaut, die Propeller hat, Propeller können vereisen.
Ja.
Das ist, sobald gefrierender Nebel ist, vereist der Propeller.
Mhm.
Und wenn das so eine Eisaggregation ist, die entsprechend nicht mehr abgesprengt wird durch die Rotationsgeschwindigkeiten oder die so schwer wird auf nicht drehenden Teilen, dass die Performance-Limitation und die Tragkraft überschritten wird, dann wird es zum Absturz führen.
Ich glaube, das wäre wirklich ein spannendes Thema und extrem spannender Use Case auch. Lass uns mal auf dich persönlich eingehen. Wir haben schon einiges von dir gehört, auch wo deine Herkunft ist. Für mich immer ganz wichtig auch, wie waren für dich jetzt tatsächlich die ersten, sind es 2 Jahre der Selbstständigkeit, du hast Familie, Du bist jemand, der trotzdem auch Sport macht nebenbei. Hast du deine Rezeptur gefunden, alles in einen Alltag reinzubringen?
Ich arbeite noch dran. Du bist ja selber Familienvater. Also die Balance zu finden, ist immer schwierig. Okay. Aber gerade das Schöne als Familienvater und Ehemann ist, es gibt da eine Kontrollinstanz. Und das geht ja auch vice versa. Das heißt, ich arbeite viel, aber ich bin weit entfernt, ein Workaholic zu sein, weil es auch Bedarf an mir gibt, der nicht messbar in unternehmerischen Kennzahlen ist. Und ich glaube, das ist mit ein Schlüssel gewesen, dass man dann die unternehmerischen Entscheidungen entsprechend sorgfältiger trifft. Mhm. Wir sind ja eigenfinanziert. Ich habe keinen Investor. Wir erwirtschaften laufende Umträge, die wir reinvestieren. Diese Reinvestitionsrate geht jetzt mit der neuen Liegenschaft an die 100%. Aber natürlich sind wir immer bedacht, nicht über unserem Niveau zu wirtschaften. Und entsprechend da die Maßgabe zu finden, gerade als Jungunternehmer, ist, glaube ich, der Schlüssel. Wer jetzt da Venture-Kapital subventioniert ist, fördersubventioniert ist oder anderweitig vielleicht Geldquellen hat, die nicht Bootstrap organisch aus der Firma entstanden sind, der kultiviert vielleicht Prozesse oder Systeme, die nicht nachhaltig sind. Der hat zu viele Fixkosten. Der investiert in ein Produkt, in eine Dienstleistung, die am Markt nicht nachgefragt ist. Bei uns sind diese Iterationszyklen und Feedback-Loops unheimlich kurz. Und tatsächlich ist das im agilen Mindset bei mir als junger Unternehmer der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Vielleicht auch die Positionierung der Dienstleistungen des Portfolios mit dem Fokus auf B2B und bei zum Teil teilstaatlichen Akteuren, konträr zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung, hilft auch, weil wir ja eigentlich gegen den Markttrend eigentlich Kunden haben, die ja Umsatzgewinne erwirtschaften. Mhm. Also das ist halt in der aktuellen Phase jetzt Schlüssel oder auch unser Glück tatsächlich, weil man ist immer von externen Faktoren abhängig.
Aber Glück gehört dazu und Glück erarbeite ich mir als Unternehmer. Das ist ja nichts, dass du nur in deinem Büro sitzt und es fällt über dich herein der nächsten 10 Kunden, sondern du bist ja auch draußen, du präsentierst und ihr macht Leistung.
Ja, und ich bin ja operativ auch der Dreh- und Angelpunkt.
Genau.
Tatsächlich ist so, dass bei uns ein Projekt sich meistens dann in wiederkehrende Mandate niederschlägt. Also es gibt nicht der Kunde, der schnell die Lust an uns und an der Zusammenarbeit verliert. Das ist auch unser
Das ist eine Fähigkeit, die oft unterschätzt wird, vor allem als Gründer. Es ist wahnsinnig wichtig, neue Projekte und die ersten 5 Kunden an Bord zu holen, aber du musst auch diese Kunden halten, weil sonst bist du permanent in diesem ich laufe wie ein Hamster dem nächsten Auftrag nach.
Ja, absolut.
Wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Ich habe noch 2 Fragen an dich. Du hast gemeint, in unserem Fragebogen haben wir ja drinstehen, dass wir immer fragen, was kannst du uns denn beibringen? Und du hast gemeint, den Kettlebell Snatch. Erklär's ganz kurz, was muss man aufpassen, worauf muss man aufpassen?
Man musste kurz einmal das relativieren. Also den Kettlebell Snatch habe ich kennengelernt beim Militär. Es gab zu meiner Zeit dann den Hype, der ein bisschen abgeebbt ist, mittlerweile CrossFit. Und ein maßgeblicher Teil von CrossFit ist die Meinung, dass olympisches Gewichtheben dazu beitragen könnte, die körperliche Statur zu verbessern. Und das ist natürlich gerade im militärischen Kontext, wo man mal unterwegs ist, unheimlich dann interessant, CrossFit auch auszuprobieren, wo ich wenig Equipment brauche. Mhm. Und es gibt auch, glaube ich, nach wie vor Bilder online, die man sieht, von Chart-Einsätzen mit der Sandwiper, wo halt zumindest die Kettlebell mit war. TRX und Kettlebell, das war immer quasi an der Sandwiper und entsprechend hat man da entsprechende Techniken dann auch kultiviert, die einen stehlen. Und der Kettlebell-Snatch ist im Grunde ja eine Vorübung fürs olympische Reißen. Mhm. Das heißt, ich will ein Gewicht vom Boden über Kopf bringen. Und vielleicht machen wir da lieber mal ein Folgevideo, dass ich das tatsächlich zeige. Der Schlüssel ist hier die Technik und der Schlüssel, wie so oft, ist nicht brachiale, im wahrsten Sinne des Wortes, Armkraft, sondern dynamische Technik, eine solide Grundphysis und die Aktivierung des Körperkerns. Also den Kettlebell Snatch, den ich nach wie vor gerne aus Übung einstreuen kann bei Übungen, den kann ich gerne mal
da macht man auf jeden Fall,
vielleicht
da machen wir auf jeden Fall ein Folgevideo
der
dazu.
Weg zum Fitness-Influencer, genau.
Naja, das wäre der zweite Geschäftszweig dann, ja, der sich ergibt. Wenn wir im Dezember, kurz vor Weihnachten, nochmal zusammensitzen, beim Kaffee, einem Glas Sekt, was muss denn passiert sein, dass du sagst, dieses Jahr 2025 war ein gutes, ein positives Jahr?
Dezember ist bei mir immer Stress, nicht nur unternehmerisch Jahresabschluss, sondern eine Tochter und meine Gattin haben jeweils Geburtstag zwischen vor und nach Weihnachten. Das heißt, die Geburtstage sollen gut verlaufen sein und dann war es ein schönes Jahr. Wirtschaftlich, dieses Jahr war geprägt von einem Expansionskurs oder sage ich mal ein Zwischentableau. Also hier würde mich freuen, wenn hier ein ruhigeres Fahrwasser dann im Q2 kommenden Jahres spürbar wäre. Also einfach die Konsolidierung des Status quo, weil wir haben jetzt in den letzten Jahren eigentlich von 1 auf 6 Mitarbeiter, wenn wir dann skaliert haben und das eigenfinanziert aus den laufenden Erträgen, das macht schon schwierig, hier das Teamgefüge und sich für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die neu im Team ist, auch entsprechend Zeit zu nehmen.
Ja.
Also da würde ich mir wünschen, dass bei der Weihnachtsfeier dann, die wir machen werden, hier das Team nach wie vor so robust und resilient ist, wie es aktuell ist. Und dass wir unsere Vision nicht aus den Augen verlieren und nach wie vor Spaß haben, hier in den Drohnenhangar zu kommen und gemeinsam Großes zu schaffen.
Weil du es gerade angesprochen hast, die Vision, wo soll es hingehen? Was ist für dich die große Vision mit deiner Drohnen-Airline?
Dass eigentlich gar keine Airline mehr ist. Wir wurden ja dieses Jahr auch bei den Innovation Salzburg Award, mit dem Air Salzburg Award, prämiert, der hier hinter mir steht. Und die Vision ist eigentlich die Abkehr des gängigen Airline-Konzepts, nämlich, dass man automatisierte, skalierbare, ressourcenschonende Drohnendienstleistungen unabhängig vom Besitzer der Drohnenhardware ermöglicht. Und wir sind ja eigentlich schon auf dem besten Weg. Also wir haben ein Netzwerk schon von Bestandskunden, die Drone-in-a-Box-Solutions haben. Und da haben wir auch schon entsprechende Übungen gemacht mit der Feuerwehr oder mit Einsatzkräften. Wenn ich tatsächlich ein flächendeckendes Netzwerk habe an Drohneninfrastruktur, wer darauf zugreift und wer welchen Use Case jetzt damit abarbeitet, ist vollkommen egal. Es braucht jemanden, der das orchestriert, der entsprechend ermöglicht, dass Einsatzkräfte auf ein Drohnensystem zugreifen, weil es gerade in der Nähe ist. Das ist im amerikanischen Raum ganz aktuell, nennen sie Drones als First Responder. Mein Blickwinkel drauf aus Österreich ist aber, es wird jetzt die Polizei nicht flächendeckend Drohnen, die in Kisten schlummern, ausrollen können. Sagen wir wieder beim Thema Public Acceptance. Man stellt sich aber vor, man hat im Gemeindegebiet den Bauhof von der Kommune, man hat den einen Industriegebiet, der sich die Drohne leistet zum Perimeterschutz für Security. Und wenn man dann hier auf diese Infrastruktur zugreift und auch ein ÖBB-Gleis in der Nähe ist oder eine APG-Stromleitung, dann kann ich so schnell als möglich das Asset in Augenschein nehmen, bei reaktiven Noteinsätzen, das heißt es zur Rettung von Menschenleben oder zur Sicherstellung der Resilienz Österreichs. Ich kann aber auch wiederkehrend proaktiv hier Maßnahmen ergreifen. Und wir bauen hier gerade bei uns im Gemeindegebiet von Bergheim hier mit 5 Drohnenhangern einen entsprechenden Showcase vor und wollen hier quasi das Verständnis wecken, dass es nicht so wichtig ist, wem das Ding gehört und wer die Betriebsgenehmigung innehält, sondern dass jeder Zugriff hat, niederschwellig und den maximalen Nutzen daraus zieht. Und unser Steckenpferd in dieser Orchestrierung ist wiederum, wir sind nicht in Abhängigkeit eines Drohnenherstellers. Wir sind nicht in Abhängigkeit eines Segments. Wir können wirklich unterschiedlichste Typen von Drohnen orchestrieren und müssen nicht ein Produkt, das wir entwickelt haben, jetzt da auf den Markt werfen und schauen, dass wir hier einen Bedarf schaffen. Tatsächlich machen das auch Marktbegleiter von uns, Mobilfunkunternehmen zum Beispiel. Die sind aber in Abhängigkeit einer Technologie, die jetzt mittlerweile wieder 3 Jahre alt ist. Also da sind Sprünge möglich und das ist eben genau, wo wir hinwollen.
Martin, vielen, vielen herzlichen Dank. Super Ausführung. Ich glaube, da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein Follow-up machen, weil genau diese Vision, diese Leistung, also Drohnenleistung, also Service, Notfalleinsätze etc. Ich glaube, das ist ein Thema, da stehen wir in Europa und vor allem in Österreich noch ganz am Anfang. Und da gibt es extrem viel Potenzial für die Zukunft.
Absolut. Freue mich.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.